Es war auch im Mai. Vor einigen Jahren ein richtig heißer Tag. Ich kam von einem Termin in Süddeutschland zurück, saß nun gemütlich im Speisewagen des ICE, freute mich auf eine ruhige Fahrt. Kaum hatte ich Platz genommen, setzte sich ein anderer Fahrgast ebenfalls zu mir an den Tisch. Eigentlich hatte jeder von uns sich so seinen Stapel Arbeit mitgebracht. Aber dann kamen wir sehr schnell ins Gespräch. Er war Jurist, Professor an der Uni in Erlangen. Und so redeten wir über Jura und Theologie, über Politik und Gott. Und als ich dann nach 3 Stunden in Hannover ausstieg, tauschten wir noch Adressen aus, schickten uns dann gegenseitig Literatur zu. Das war Anfang Mai. Noch im selben Monat lag dann, wie aus heiterem Himmel, diese Traueranzeige in meinem Briefkasten. Nicht mal 2 Wochen nach unserer Begegnung war er ganz plötzlich verunglückt. Mein Brief hatte ihn schon gar nicht mehr erreicht, aber die Angehörigen hatten ihn in der Post gefunden und sie schickten mir deshalb diese Anzeige. Und ich besorgte mir sofort die Telefonnummer. Über die Auskunft hatte seine Mutter dann am Telefon. Und ich sagte, was ist denn passiert? Wir kannten uns ja überhaupt nicht. Und sie sagte, ach, es ging alles sehr schnell. Am Abend vorher rief er noch an. Er sagte, Mama, morgen bringe ich Spargel mit. Und in der Nacht hatte er dann diesen Unfall. Vielleicht ist ihm ein Tier in den Wagen gerannt. Wir wissen es nicht. Sie haben ihn nur noch tot gefunden. Dabei hatte er doch so schnell Karriere gemacht. Wenn man sowas hört, dann fragt man sich natürlich, war das nun ein erfülltes Leben gewesen? Hatte er wirklich genug gelebt? Oder hat er sein Leben verpasst? Das ist unser Thema heute, wie man das Leben nicht verpasst. Immerhin, der war noch keine 50. Morgen wäre er 51 geworden. Wenige Jahre zurück. Immerhin war er Professor geworden, hat an Fernsehdiskussionen teilgenommen, hatte einiges erreicht. Was muss alles sein, damit man sagen kann, er hat das Leben nicht verpasst? Was muss in eurem Leben alles passieren und gelingen, damit ihr am Ende sagen könnt, ich habe echt gelebt. Ich habe das Leben nicht verpasst. Wie viele Träume musst du dir erfüllen, damit du das sagen kannst am Ende? Ihr müsst ja nicht unbedingt Juraprofessor oder Fußballweltmeister werden oder was immer. Aber was dann? Was muss sein? Was braucht ihr wirklich? Wir Christen sind überzeugt, dass es auf diese Fragen eine echte, tragfähige Antwort gibt. Und wir glauben, dass sich diese Antwort in dem Buch finden lässt, mit dem wir uns in den letzten 2 Jahren besonders beschäftigt haben, nämlich hier in der Bibel. Und darum hieß unser Konfirmandenunterricht auch biblischer Unterricht. Weil wir sagen, da sind wir überzeugt, die entscheidenden Antworten zu kriegen. Und deshalb habe ich auf dem Gottesdienstzettel auch einen Ausschnitt aus dem Neuen Testament mitgebracht. Ich hoffe, alle sind mit diesem Zettel versorgt. Da steht er nämlich drauf. Ansonsten gibt es da vorne noch ein paar. Wer einen haben möchte, einfach melden, dann gehen wir die noch durch. Alle versorgt. Ein Ausschnitt aus dem Neuen Testament. Also, das ist der Teil der Bibel, der über Jesus und die Entstehung der Christenheit berichtet. Und keine Sorge, da hinten ist kein Gewitter, sondern das ist immer das Startritual irgendeiner der Kindergruppen. Die sind dann hinterher wahrscheinlich besonders brav, nachdem sie sich ausgestrampelt haben. Also, ein Abschnitt aus dem Neuen Testament. Und auf den ersten Blick könnte dieser Bericht auch in einer Zeitung stehen, denn er erzählt von einem Treffen zwischen einem damals einigermaßen bekannten Politiker und einem jüdischen Intellektuellen. Wir schreiben etwa das Jahr 58 nach Christus, so etwa müsst ihr das einordnen. Ort der Handlung ist das Prätorium, das Gerichtsgebäude in Caesarea, dort am Mittelmeer, also nordwestlich von Jerusalem, wenn man die Karte vor Augen hat. Allerdings, und das ist wichtig, ist dieser jüdische Theologe mit Namen Paulus kein freier Mann, sondern er ist ein Gefangener der Römer und außerdem ist er gerade einem Mordanschlag entgangen, das muss man wissen. Den Mordanschlag hatten allerdings nicht die Römer zu verantworten, sondern seine eigenen jüdischen Volksgenossen. Warum? Warum haben seine eigenen jüdischen Volksgenossen einen Mordanschlag gegen Paulus gemacht? Nun, Paulus war in deren Augen ein gefährlicher Verräter. Einst hatte er zu ihren Musterschülern gehört, einst galt Paulus so als der kommende Star unter den jungen Nachwuchsrabbis. Und dann kam dieser Bruch in seinem Leben. Paulus war Jesus Christus persönlich begegnet. Paulus hatte begriffen, hier bekomme ich es mit einer Wirklichkeit zu tun, die ist größer als alles, was ich bis dahin kennengelernt habe. Und dieser Jesus hat die Antwort auf meine tiefsten Fragen. Und so war Paulus Christ geworden. Von seiner Volkszugehörigkeit her blieb er natürlich Jude, wie auch Jesus Jude ist. Aber in seinem Glauben wurde Paulus Christ. Das heißt, ein Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und König anerkennt. Und wissen Sie, diese Erfahrung, die hatte sein Leben so verändert, dass er sie nicht für sich behalten konnte. Er suchte sofort Kontakt zu anderen Christen. Und dann machte Paulus sich irgendwann auf die Reise durch Kleinasien, um auch andere Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Ist doch klar, wer etwas Gutes entdeckt hat und nicht der totale Egoist ist, der will, dass möglichst viele andere auch davon erfahren und das auch kennenlernen können. So war es bei Paulus. Und so wurde aus ihm ein Missionar aus Leidenschaft, wie es bis heute christliche Missionare gibt, auch dort auf den Spuren des Paulus in Kleinasien, zum Beispiel in der Türkei. Und diese Missionare, die leben heute in einigen Ländern nicht weniger gefährlich als Paulus damals. Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Wochen auch von den drei christlichen Missionaren gehört, die am 18. April in Malatya grausam ermordet wurden. Das ging durch die Presse, durch alle Medien, zwei Türken und ein 46-jähriger Deutscher. Die beiden türkischen Christen hießen Nikati Aydin und Ugur Yüksel. Und der Deutsche war ein 46-jähriger, dreifacher Familienvater, Tilman Geske. Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber ein Kollege von mir hat etliche Jahre mit ihm zusammen Theologie studiert und kannte ihn gut. Tilman Geske, was wollte er? Er wollte das Gleiche wie Paulus. Er wollte andere Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Er wollte den Moslems das sagen, wenn du das Leben nicht verpassen willst, dann musst du Jesus Christus kennenlernen. Und so hat Tilman seinen Platz schon seit vielen Jahren in der Türkei gesehen. Er gehörte dort zu einer kleinen evangelischen Gemeinde. Er war sehr sprachbegabt, richtete ein Übersetzungsbüro ein und unterstützte einen kleinen Bibelverlag. Zurzeit arbeitete er an der Herausgabe einer türkischen Studienbibel. Und zusammen mit seinen türkischen Freunden erzählte er den Moslems von Jesus Christus. Seine Mörder hatten so getan, als ob sie an der Bibel interessiert wären. Man hatte vorher schon Gespräche geführt und so, als sie dann am 18. April jetzt kamen, kannte man sich. Sie kamen in das Büro, als sie drin waren, verrammelten die Besucher von innen die Tür, zückten ihre Messer und ermordeten die drei überraschten Christen mit brutalen Stichen. Es war sozusagen Augenzeugen fast wie ein Ritualmord. Und hinterher gaben sie dann religiöse Gründe für ihre Tat an. Sie sagen, wir haben das nicht für uns selbst getan, sondern für unsere Religion. Und wer den Koran gut kennt, der weiß, dass es im Koran viele Stellen gibt, die nicht nur gestatten, sondern geradezu fordern, dass unbelehrbare Ungläubige umgebracht werden. Zum Beispiel Sure 9, die Verse 29 und 30 und öfter. Auch Paulus sollte ja ermordet werden, weil er zum Glauben an Jesus Christus eingeladen hat. Es hat sich nicht viel geändert. Obwohl seine Gegner, also die Gegner des Paulus, sich nicht auf irgendwelche Stellen in der jüdischen Bibel im Alten Testament beziehen konnten, die es erlauben würden, andersgläubige Missionare umzubringen. Das konnten die, die den Mord auf Paulus planten, nicht. Die konnten sich nicht auf ihre heiligen Schriften dafür berufen. Aber einige seiner jüdischen Volksgenossen, seiner früheren Freunde und Kollegen, die haben es einfach nicht ertragen können, dass Paulus sich nun offen auf die Seite von Jesus Christus stellte. Sie haben das nicht ertragen, dass er von diesem Jesus Christus jetzt predigte, den sie selbst wie einen Verbrecher ans Kreuz geschlagen hatten. Und so setzen sie nun alles daran, den christlichen Rabbi Paulus mundtot zu machen und nicht nur mundtot. Das könnt ihr alles nachlesen in der Apostelgeschichte ab Kapitel 25. So, und als er dann bei einem Jerusalem-Besuch in den Tempel geht, da lauern sie ihm auf, sie wollen ihn kidnappen und um die Ecke bringen, aber die römische Besatzungsmacht bekommt das mit. Und die Römer wollen keinen Skandal. Die haben schon genug politische Unruhen. Sie wollen jetzt nicht noch einen Skandal um Paulus zusätzlich. Und so nehmen sie den guten Mann erstmal in Sicherheitsgewahrsam, um den Fall zu klären. Das Pflaster in Jerusalem ist ziemlich heiß. Man befürchtet einen Mordanschlag für die kommende Nacht. Und deshalb schieben sie Paulus dann über Nacht ab Richtung Caesarea. Das ist im Norden, nordwestlich von Jerusalem gelegen, dort am Meer. Tja, und jetzt liegt der schwarze Peter beim Gouverneur, beim römischen Gouverneur von Caesarea, nämlich Felix. Und Felix will sich an diesem Streit nicht die Finger verbrennen und lässt Paulus im Gefängnis einfach schmoren. Und da sitzt er da. Aber dann kommt der Nachfolger von Felix an die Macht, Festus, der rollt den Fall wieder auf. Der guckt sich die Akten an und der kapiert, irgendwie hat dieser Streit um Paulus etwas zu tun mit Religion, mit Glauben, mit Theologie, aber er fühlt sich da ziemlich unsicher. Und so ist er froh, als sich einige Tage später König Agrippa, der Zweite, zum Höflichkeitsbesuch anmeldet. Agrippa regierte so einen kleinen Staat im Norden Israel, war kein mächtiger König, eher so ein kleiner Ministerpräsident, würde man vielleicht sagen. Aber Agrippa galt als Kenner des Judentums. Und so sagte Festus, Mensch, wenn Agrippa kommt, frage ich ihn mal, ob er die Sache mit Paulus kapiert und mir einen Rat geben kann, wie ich in der Sache verfahren soll. Agrippa hört, das ist sofort interessiert. Ja, ja, sagt er, ich will den Gefangenen persönlich kennenlernen. Lass ihn mal kommen. Und so vereinbart man für den nächsten Tag einen Termin im Prätorium, also im Gerichtsgebäude. Mit dabei ist Paulus, Festus, Agrippa und dessen Schwester Berenike, die ihn auf den Reisen begleitete. So, und dann geht's folgendermaßen los. Das steht am Anfang von Apostelgeschichte 26 im Neuen Testament. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich, es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde. Vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst, darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Und dann erzählt Paulus erstmal, wie er überhaupt Christ geworden ist. Er erzählt, wie er ein strenger Jude war und Jesus für einen Scharlatan gehalten hat, der die Leute ganz wirr im Kopf macht und wie es ihn furchtbar gestört hat, dass so viele Juden, als Jesus auf der Erde gepredigt hat, zum Glauben an Jesus kamen. Petrus, Johannes, waren ja alles Juden. Und Paulus sieht mit Sorge, dass Jesus das ganze System durcheinander zu bringen scheint. Aber dann, nachdem er viele Christen umgebracht und verfolgt hat, begegnet er Jesus persönlich auf einer Tour nach Damaskus. Und da begreift Paulus, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, Mensch, alles, was unsere Propheten im Alten Testament über den Messias, über diesen Retter Gottes vorhergesagt haben, Mensch, das wird ja alles in Jesus erfüllt. Der kann ja gar kein Scharlatan sein. Er muss der Messias selber sein. Und so kommt es zur Bekehrung. Paulus wird Christ, Paulus betet Jesus Christus als Gottes Sohn an. Und dann erhält er von Jesus Christus den Missionsauftrag. Jesus sagt zu Paulus, geh jetzt los und sag den anderen, was du kapiert hast. Und das alles hat Paulus jetzt den Herren erzählt und an dieser Stelle setzt der Ausschnitt ein, den sie vor sich haben, hier auf ihrem Zettel. Paulus verteidigt seine Mission und dann erzählt er weiter. Ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag. Und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Nämlich, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk, also den Juden und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, edler Festus, ich bin nicht von Sinn, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, also Agrippa, zu dem ich frei und offen rede, der versteht sich doch auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, nämlich Christ, ausgenommen diese Fesseln. Ein interessantes Gespräch. Und wenn man sieht, wie die beiden sich gegenüberstehen, dann hat man nicht den Eindruck, dass der eine ein Gefangener und der andere ein Regierungschef wäre. Paulus steht da nicht kleinlaut, Paulus zieht den Kopf nicht ein, Paulus bettelt nicht um schön Wetter, sondern Paulus steht zu dieser Botschaft, die Jesus Christus ihm aufgetragen hat. Und diese Botschaft, wissen Sie, das ist das große Kapital der Christen. Diese Nachricht von Jesus Christus, diese Botschaft hat die Kraft, Menschen zu verändern. Das habe ich erlebt. Diese Botschaft ist selbst durch die Jahrhunderte hindurch immer gleich und immer wahr geblieben und nicht verändert worden. Diese Botschaft hat Tilman Geske in der Türkei genauso verkündigt wie Paulus. Und darum hat auch unsere Botschaft, die wir heute weitergeben in diesem Gottesdienst am 13. Mai, diese Botschaft, um die es die ganzen Jahre hindurch im biblischen Unterricht gegangen ist, Darum hat diese Botschaft heute die gleichen Kennzeichen wie damals, als Paulus sie an Agrippa weitergab. Und das erste Kennzeichen dieser Botschaft, sie ist wasserdicht. Das heißt, sie ist standfest, sie ist solide, sie ist gut begründet, sie ist wasserdicht, diese Botschaft. Paulus fasst das zusammen in Vers 20. Da sagt er, ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, jetzt kommt's. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren. Das ist die Botschaft. Sie sollen Buße tun. Und es ist gut denkbar, dass die Rede von Paulus hier in einer Kurzzusammenfassung uns überliefert wird und dass Paulus in der Situation selbst die einzelnen Worte dann noch weiter erklärt hat. Alle Menschen sollen Buße tun, sagt Paulus. Was heißt das? Wenn wir das hören, denke ich, dann kann man erstmal verstehen, warum viele Leute sich provoziert fühlten von Paulus. Buße tun, was heißt das? Buße tun, das bedeutet wörtlich umkehren. Umkehren von meinem bisherigen Leben. So wie Paulus das gemacht hat. Und natürlich fragt jemand, der das hört, Buße tun, warum soll ich umkehren? Und Paulus hat gesagt, klar, weil euer Leben in die falsche Richtung läuft, weil euer Leben sich auf der falschen Schiene befindet. Und dann haben wir natürlich zurückgefragt, Paulus, woher willst du das wissen? Da waren doch sicherlich solide Familienväter drunter und ordentliche Staatsbürger und liebevolle Mütter, die beim Muttertag immer schöne Blumensträuße bekamen. Paulus, was soll nicht in Ordnung sein? Was war das Problem? Und Paulus hat es ihnen gesagt. Er hat es ihnen immer wieder gesagt. Er hat gesagt, euer Problem ist eure viel zu harmlose Vorstellung von Gott. Ihr denkt, wenn wir so einigermaßen ordentlich leben und keinen umbringen und so ganz, ganz nett sind und vielleicht auch mal ein bisschen was spenden, dann wird Gott schon mit uns irgendwie zufrieden sein. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sie sahen überhaupt kein Problem. Ihnen ging es wie jemand, der AIDS hat, der infiziert ist, aber es einfach noch nicht weiß. Er denkt, es ist alles okay, aber in Wirklichkeit lebt er mit einer tickenden Zeitbombe. Und Paulus sagt, Leute, das ist euer furchtbarer Irrtum. Ihr macht einen entscheidenden Fehler. Ihr macht denselben Fehler, den ich früher auch gemacht habe. Denn ihr vergesst eines. Gott, der lebendige Gott, ist heilig. Und heilig, das bedeutet, ohne jede Schuld, ohne jede Schwäche, ohne jeden Fehler, ohne jede Sünde. Und darum, wenn unser durchschnittliches Leben mit dem heiligen Gott aufeinanderprallt, gewissermaßen, haben wir keine Chance. Überlegen Sie, Gott hat uns das Leben geschenkt. Es gehört uns doch nicht selbst. Und darum hat Gott einen Anspruch auf unser Leben. Und er macht diesen Anspruch geltend. Gott hat einen Anspruch auf Ihre Liebe. Gott hat einen Anspruch auf Ihre Ehrfurcht. Gott hat einen Anspruch darauf, dass Sie ihn ernst nehmen und ihm dienen. Darauf erhebt er einen Anspruch, weil Ihr Leben und Euer Leben ihm gehört. Und so wie wir leben, ist es eigentlich eine Beleidigung für den heiligen Gott, dem wir doch alles verdanken. Wir lassen ihn relativ links liegen. Er spielt vielleicht so in irgendeinem kleinen Bereich unseres Lebens eine kleine Nebenrolle. Aber ansonsten machen wir, was wir wollen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Und wir glauben, der liebe Gott, wenn es ihn überhaupt gäbe, würde dabei mitspielen. Paulus sagt, Leute, täuscht euch nicht, seid nicht so naiv. Ihr seid auf der falschen Schiene. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, zwischen euch und Gott, zwischen uns und Gott ist eine Mauer. Und nun kommt das Gute. Das Gute ist, dass Gott nicht will, dass wir vor dieser Mauer kaputt gehen, sondern Gott hat ein Loch in diese Mauer geschlagen. Gott hat eine Tür in diese Mauer gebaut. Diese Mauer ist an einer einzigen Stelle durchlässig geworden. Und diese Tür hat einen Namen. Und ihr wisst, wie dieser Name lautet, Jesus Christus. Gottes eigener Sohn. Und das war die große Neuigkeit, die das Leben des Paulus umgekrempelt hat, als er das kapiert hatte. Jesus war kein Scharlatan. Die Sache mit dem Kreuz war kein Zufall, war auch nicht einfach nur ein Justizirrtum. Sondern Jesus ist an diesem Kreuz gestorben, obwohl er unschuldig war, ohne jede Sünde war, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich für meine Schuld vor Gott verdient hätte. Er hat es für mich getan. Und das hat Paulus kapiert. Und als er das kapiert hatte, da war für ihn alles anders. Da hat er sich vertrauensvoll an Jesus gewendet. Und das heißt Glauben, sich vertrauensvoll an Jesus wenden. Und das ist bis heute möglich, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Weil er wirklich lebt. Auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht mehr sehen, weil er in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt dann hinübergegangen ist. Aber er ist da, das hat er versprochen. Und er nimmt das ernst, wenn wir uns an ihn wenden. Und wer sich jetzt an Jesus wendet, so wie Paulus das getan hat, und sagt, Herr, ich danke dir, dass du für meine Schuld und für alles, was ich verbockt habe und für meine ganze Ignoranz dem heiligen Gott gegenüber, dass du gestorben bist, um die Strafe für mich zu bezahlen, die ich nicht zahlen kann. Wer sich so an Christus wendet und ihm glaubt und sagt, ich bin bereit, umzukehren. Ich bin bereit, mein Leben von jetzt an unter deine Führung zu stellen. Ich bin bereit, dich als meinen König anzuerkennen. Der kommt mit Gott ins Reine. Der muss nicht vor dieser Mauer krepieren. Der steht von nun an bis in alle Ewigkeit unter Gottes Schutz. Und sehen Sie, das meint Buße tun und sich zu Gott bekehren. Das heißt, sich an Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt, wenden und zu ihm beten. Und wer das wagt, der wird erleben, dass sich in seinem Leben Schritt für Schritt eine Menge ändert. Der wird dann, wie Paulus hier sagt, rechtschaffene Werke der Buße tun. Das heißt, der wird dann in seinem Alltag auch anfangen, so zu leben, wie Jesus das will. Der wird immer wieder merken, dass er viel Mist baut und dass wir jeden Tag viel Vergebung brauchen. Das stimmt auch. Aber er hat von jetzt an in seinem Leben eine völlig neue Richtung, weil er diesem auferstandenen Jesus Christus gehört und nachfolgt. Aber das Entscheidende ist, sich zu Gott bekehren, sich Jesus Christus persönlich anzuvertrauen. So wird man Christ und durch nichts sonst. Und so etwa wird Paulus denen das erklärt haben. Und man kann sich vorstellen, dass er an dieser Stelle dann einmal tief Luft geholt hat und dann sagt, was hier in Vers 21 steht. Deswegen, lieber Agrippa, deswegen, weil ich das gepredigt habe, deswegen wollten die mich umbringen. Tja, das kann man ja irgendwie auch verstehen. Die haben sich beleidigt gefühlt. Die haben gesagt, was will dieser Oberrabbi hier uns erzählen? Der will sagen, wir wären schlecht. Der will sagen, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen gar noch Vergebung von Jesus. Wir brauchen das nicht. Wir sind gut. Na klar, so ein paar Macken haben wir auch, aber eigentlich sind wir gut. Das lassen wir uns nicht bieten. Und wissen Sie, das ist bis heute der entscheidende Grund, warum es Widerstand gegen die Botschaft von Jesus Christus gibt. Weil wir Menschen uns von dieser Botschaft sehr schnell beleidigt fühlen. Weil wir uns nicht für so schlecht halten Gott gegenüber. Weil wir immer noch glauben, wir kämen mit unserem mittelmäßigen Leben irgendwie durch, aber wir kommen nicht durch, sagt Gott. Und darum sollten wir uns nicht irren. Und nun kam ein Problem für die Gegner des Paulus. Wissen Sie, was das Schlimmste für die war? Die konnten den Paulus nicht einfach als Spinner abstempeln. Sie konnten ihn nicht einfach als Spinner abstempeln, weil sie merkten, dass seine Botschaft eben wasserdicht war. Paulus hat ihnen gesagt, Leute, guckt doch bitte in euer eigenes Altes Testament. Und dort seht ihr doch, ich sage euch nichts anderes hier, Vers 22 am Ende, als was die Propheten und Mose auch gesagt haben. Das habe ich mir doch nicht aus den Fingern gesogen. Das habe ich doch nicht mal geträumt in einer Nacht. Und dann erzähle ich euch irgendeinen Stumpfsinn. Sondern ihr könnt das nachlesen in eurer eigenen Bibel. Und das ist ein starkes Argument für die Botschaft von Jesus. Wenn Sie bedenken, dass das alles vorausgesagt wurde, dass er in Bethlehem geboren werden würde, mehr als 700 Jahre bevor er kam. Dass das vorausgesagt wurde, die Zeit, in der seine Geburt in etwa stattfinden würde, die Epoche. Dass das vorausgesagt wurde, was er an Wundern tun würde. Dass sogar vorausgesagt wurde, dass er am Kreuz sterben würde, zu einem Zeitpunkt, als es diese Todesstrafe bei den Juden noch gar nicht gab, als sie das noch gar nicht kennen konnten. Dass sogar andeutungsweise vorausgesagt wurde, dass er auferstehen würde, Jahrhunderte vorher. Können Sie alles im Alten Testament nachlesen. Und Paulus sagt, Leute, das ist ein starkes Argument dafür, dass diese Botschaft wasserdicht ist. Und dann hat er noch ein starkes Argument genannt. Das sehen Sie hier in Vers 24. Der Festus, der will den Paulus dann so ein bisschen ausbremsen, ja, mit freundlichen Worten, so halb ironisch. Vers 24. Als aber Paulus dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Naja, das ist so eine Mischung aus Bewunderung und andererseits, ja, Sie kennen das so, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist nur sehr dünn, ne? Etwas Ironie schwingt damit, Paulus ist ja ein guter Rhetoriker, aber jetzt wollen wir mal nicht fanatisch werden, ja? Und was macht Paulus? Paulus lässt diesen Vorwurf gar nicht gelten. Sehen Sie hin, was er dem Festus antwortet. Er sagt, edler Festus, ich bin nicht von Sinn, Vers 25, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte, ich argumentiere, ich rede von Fakten. Und dann fügt er hinzu, der König, von dem ich frei und offen rede, versteht sich doch auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Und wissen Sie, das ist das nächste starke Argument, warum unsere Botschaft wasserdicht ist. Die Sache mit Jesus ist nicht im Winkel geschehen, sondern auf der Bühne der Weltgeschichte. Paulus macht deutlich, Leute, ich vertrete hier keine esoterische Geheimlehre. Ich berufe mich bei meiner Predigt nicht auf irgendwelche subjektiven Eingebungen oder religiösen Erfahrungen. Ich bin nicht ein Guru, der so ein bisschen meditiert und dann kommt er mit glänzenden Augen an die Öffentlichkeit und erzählt den Leuten irgendwas. Sondern Paulus sagt, das, worüber ich rede, das ist nicht im Winkel geschehen. Das kann jeder nachprüfen. Ich rede von Tatsachen. Das ist nicht im Winkel geschehen, dass Jesus Christus am Kreuz hingerichtet wurde. Das ist nicht im Winkel geschehen, was er vorher an Wundern getan hat. Könnt doch die Geheilten fragen, etliche von denen leben doch noch oder deren Nachkommen. Das ist nicht im Winkel geschehen. Und auch die Auferstehung ist nicht im Winkel geschehen. Die römischen Wachen haben versucht, sein Grab zu bewachen, damit es keinen Leichendiebstahl geben konnte. Und er ist trotzdem auferstanden und er ist vielen Zeugen begegnet und hat mit ihnen zusammen sogar noch gegessen. Das sind Fakten, von denen ich rede, lieber Agrippa. Und darum ist meine Botschaft wasserdicht. Und dann folgt daraus noch ein weiteres. Weil unsere Botschaft wasserdicht ist als Christen, ist sie auch unverschämt. Ja, die christliche Botschaft ist unverschämt. Das können Sie ruhig aufschreiben. Natürlich, man versucht das immer wieder in Zweifel zu ziehen. Ja, alle Jahre wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wie man sagt, wird irgendein neuer Skandal um die Bibel hochgezogen. Vor einiger Zeit war das die Geschichte mit Dan Brown, das Sakrileg. Und alle haben gesagt, ach, die Bibel stimmt nicht und Jesus war ein ganz normaler Mann und verheiratet, ist dann nicht am Kreuz gestorben, sondern irgendwo anders. Heute spricht niemand mehr von Dan Brown. Weil alle, die ein bisschen was von den Fakten verstanden haben, sahen, was das für ein Unfug war, was er da behauptet hat. Das ist längst Geschichte, ist längst vergessen. Keiner, der wirklich die Fakten kennt, nimmt das mehr ernst. Diese Botschaft hat sich durchgesetzt. Und darum ist sie unverschämt. Und zwar in einem wörtlichen Sinne. Und das sehen Sie hier an Paulus. Paulus hat keinen Grund, sich für seine Botschaft zu entschuldigen. So nach dem Motto, ich bin zwar Christ, aber ansonsten noch ganz klar im Kopf. Sondern Paulus sagt, ich bin Christ und du solltest es auch werden. Unsere Botschaft ist nicht unhöflich und ich bitte, das zu unterscheiden. Wenn man sich das Griechische hier durchliest, in dem das aufgeschrieben ist, dann merkt man, das ist ein gehobener Sprachstil. Paulus weiß, er spricht hier mit führenden Leuten aus der Politik und er spricht sie sehr respektvoll an. Unverschämt heißt nicht unhöflich, nicht taktlos. Und ich möchte das sehr deutlich sagen, unsere Botschaft ist auch nicht aufdringlich. Paulus kniet diesen Leuten nicht auf der Seele, er belämmert die nicht. Das hat er immer wieder gemacht. Er hat gepredigt und wenn sie ihn weggeschickt haben und gesagt haben, halt die Klappe, dann ist er gegangen. Und hat woanders weiter gepredigt. Nein, unsere Botschaft ist nicht aufdringlich, aber sie ist dringlich. Und in diesem Sinne ist sie unverschämt, weil sie offensiv ist. Und dieses Unverschämte der christlichen Botschaft, wissen Sie, das liegt nicht an dem Ton, in dem wir das sagen, weil wir besonders pampig und arrogant auftreten würden. Das dürfen wir auf keinen Fall. Sondern das Unverschämte an unserer Botschaft ist ihr Inhalt. Dass wir überzeugt sind und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Das ist nicht einfach nur eine religiöse Meinung von vielen, sondern das ist die Wahrheit. Warum? Weil Jesus Christus durch keinen anderen zu ersetzen ist. Nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed, nicht durch irgendeinen. Warum? Weil niemand das für Sie und für mich getan hat, was Jesus getan hat. Niemand sonst ist für unsere Schuld gestorben. Niemand sonst hat die Macht bewiesen, dass er stärker ist als der Tod. Niemand sonst hat jemals in dieser Klarheit und Eindeutigkeit bewiesen, dass er von Gott kommt und bewiesen, dass er uns liebt mit seiner ganzen Hingabe und seinem ganzen Leben. Niemand hat das getan, was Jesus getan hat. Und darum ist er die Wahrheit. Und zwar die einzige Wahrheit. Und wissen Sie, darum ist auch die Witwe von Tilman Geske, Susanne Geske, mit ihren drei kleinen Kindern erstmal in der Türkei geblieben. Weil sie diese Arbeit weiterführen will. Weil sie sagt, wir wollen den Moslems weiter sagen, dass sie Jesus brauchen. Und sie hat öffentlich gesagt über die Medien, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Und es war deutlich, dass sie es tat, weil sie an Jesus glaubt. Und überlegen Sie mal, was ist das für eine Chance für die muslimische Welt, dass sie sehen können, der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe und der Vergebung und nicht ein Gott der Gewalt und des Hasses. Und darum ist uns die Botschaft von Jesus Christus aufgetragen. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Leuten gibt. Das Evangelium ist eine offensive Botschaft. Und wir müssen unsere Karten offen auf den Tisch legen und sagen, wer wir sind und was wir glauben. Und dann wird man sehen, dass diese Botschaft wasserdicht ist und unverschämt. Und dann ein letztes. Sie ist auch absichtsvoll. Die Botschaft von Jesus ist absichtsvoll. Ja, sie ist zielgerichtet, das gebe ich zu. Das sehen Sie hier am Schluss, als der Agrippa kontert. Als der Agrippa den Paulus so richtig schön ausbremsen will, so nach dem Motto, Paulus, du willst mich wohl missionieren. Hier Vers 28. Aber Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Wissen Sie, was Paulus da antwortet? Da antwortet er mit einem klaren Ja. Wir hätten ja vielleicht gesagt, naja, ich will dich nicht missionieren, ich habe ja bloß mal so meine Meinung gesagt. Aber Paulus sagt es deutlich, er sagt, meine Botschaft ist absichtsvoll. Ja, ich will dich missionieren und zwar nicht nur dich, Agrippa, sondern alle, die hier sind. Jeder muss Stellung beziehen, wie er zu Jesus Christus stehen will, weil jeder ihn braucht. Und in diesem Sinne ist unsere Botschaft absichtsvoll. Wir wollen etwas erreichen. Genauer gesagt, Jesus Christus will etwas erreichen mit dieser Botschaft. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass jeder Mensch Vergebung seiner Sünden bekommt. Gott will, dass jeder Mensch Frieden in seinem Herzen und mit Gott ins Reine bekommt. Und darum ist unsere Botschaft absichtsvoll. Das heißt nicht manipulativ. Wir lehnen das ab. Wir versuchen nicht, irgendjemanden zu übertölpeln, irgendjemanden durch freundliche Worte so ins christliche Lager gewissermaßen hineinzulocken. Das hat diese Botschaft nicht nötig. Und absichtsvoll ist auch nicht plump. Das sehen Sie an Paulus, wie geschickt der vorgeht, am Ende, Vers 26, wo er dann sagt, der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich doch auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts verborgen ist, es ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß doch, dass du glaubst. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus das mit einem Lächeln gesagt hat, mit einem Lächeln im Knopfloch. Sagt er zu dem Agrippa dort vor den anderen, ich weiß doch, dass du glaubst. Tja, und jetzt ist Agrippa in der Zwickmühle. Denn wenn Agrippa sagt, natürlich glaube ich dem Propheten, dann erweckt er bei Festus und den anderen den Eindruck, er würde mit Paulus paktieren. Wenn Agrippa aber das verneint und sagt, nein, ich glaube dem Propheten nicht, dann verscherzt er sich die Gunst bei den Juden und steht in ihren Augen als Atheist da. Er kann also nur da oder dort einen Fehler machen und sein Image in Gefahr bringen. Also, was macht Agrippa? Er versucht ein klassisches Ausweichmanöver. Er versucht, mit einem kräftigen Jein zu antworten. Und er sagt hier, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Natürlich ist das zunächst ironisch gemeint, abwehrend, ja. Aber wenn man das genau liest, ich habe mich immer wieder gefragt, ob dahinter nicht auch ein Funke Nachdenklichkeit steckt. Die Argumente von Paulus, die werden nicht ganz an ihm vorbeigegangen sein. Und er sieht doch da, wie dieser Mann gefesselt, ohne jede äußere Macht steht. Und mit einer großen Freude, mit einer Gewissheit, mit einer Klarheit. Das kann den Agrippa nicht ganz unberührt gelassen haben. Aber was soll er machen? Er steckt in seinen ganzen Abhängigkeiten. Er will seine Stellung nicht gefährden. Er will sein Gesicht nicht verlieren bei den Leuten. Was soll er machen? Er sagt, es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel und ich werde Christ. Wissen Sie, das ist ein tragischer Satz. Agrippa hat diesen Satz berühmt gemacht. Aber Agrippa ist längst nicht der Einzige, für den dieser Satz zutrifft. Ich weiß noch genau, beim Hausbesuch, der ältere Mann war gerade gestorben und die Frau sagte mir, wissen Sie, Herr Pastor, er wollte schon irgendwie fromm sein, aber nicht ganz fromm. So nach dem Motto, er wollte schon so ein bisschen christliche Tradition, so ein bisschen Glauben zur Belebung und Beruhigung, aber er wollte sein Leben nicht ganz an diesen Jesus Christus binden. Es fehlt nicht viel. Wie ist das bei Ihnen? Paulus weiß, das reicht nicht. Es fehlt nicht viel. Es ist egal, ob einer 10 Kilometer oder 10 Zentimeter vor dem Christwerden stehen bleibt. Das ist am Ende egal. Solange er den Schritt über die Linie zu Jesus hin nicht wirklich tut. Und man muss sogar sagen, je weniger fehlt, umso tragischer. Die Fußballfans erinnern sich vielleicht noch an die dramatische Schlussphase der Bundesliga im Sommer 2001. Es fehlte nicht viel. Kurz vor Schluss sah Schalke 04 wie der sichere deutsche Meister aus. Nur noch wenige Sekunden fehlten. Und dann gelang Bayern München in der 93. Minute das entscheidende Tor. Es fehlte nicht viel. Und doch wurde Schalke aus allen Träumen gerissen und diesmal vielleicht am vorletzten Spieltag wieder das Gleiche. Es fehlt nicht viel. Und es hat doch nicht gereicht. Und das ist die große Tragik. Und das steht Paulus klar vor Augen und darum fasst er ein letztes Mal nach und trägt dem Agrippa ein letztes Mal seine Botschaft vor in Vers 29, wenn er sagt, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, nämlich Christ, ausgenommen natürlich diese Fesseln. Und dann ist das Gespräch vorbei. Die hohen Herren und die Dame ziehen sich zur Beratung zurück. Die Rechtslage ist sowieso ziemlich klar. Sie werden Paulus an den Kaiser nach Rom weiterleiten. Und mehr erfahren wir nicht über Agrippa und Festus. Es fehlt nicht viel. Und liebe Zuhörer heute Morgen, ich habe Ihnen heute keine andere Botschaft auszurichten, als die Botschaft, die Paulus vor dem Agrippa präsentierte. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Von Jesus Christus, der auch für meine und für Ihre Schuld gestorben ist an jenem Kreuz, der die Strafe getragen hat, mit der Sie oder ich nicht leben könnten und die uns vernichten müsste. Er hat es getan und er ist auferstanden. Er lebt. Und deswegen kann man sich an ihn wenden. Und deswegen ist diese Botschaft, die wir Christen aufgetragen bekommen haben, wasserdicht. Sie hält stand, sie ist unverschämt. Weil Jesus sagt, ich rede nicht drum herum, ich frage dich, ob du bereit bist, dein Leben mir anzuvertrauen, ja oder nein. Und sie ist absichtsvoll. Weil auch diese Predigt heute Morgen eine ganz klare Absicht hat. Wenn jemand hier sein sollte, der das so von sich sagen würde wie Agrippa, es fehlt nicht viel, dann hat diese Predigt nur ein Ziel, nämlich, dass sie nicht länger da stehen bleiben, wo sie stehen, sondern dass sie endlich den Schritt zu Jesus Christus hingehen, dass sie Christ werden, dass sie, wie Paulus hier sagt, Buße tun, dass sie zugeben, Jesus Christus, ich habe mein Leben bisher im Wesentlichen ohne dich gelebt. Ich habe dich nicht so geehrt und geliebt, wie es nötig gewesen wäre. Gott spielte in meinem Leben bestenfalls eine Nebenrolle. Aber ich gebe zu, dass ich Schuld habe vor dir und dass ich deine Vergebung brauche. Und ich danke dir, dass als du gestorben bist, dass das für mich mitgegolten hat und dass du mir vergeben willst. Und ich bin bereit, dich als meinen Chef anzuerkennen. Ich bin bereit, mein Leben an dich zu hängen und dir als meinem König und Herrn nachzufolgen und zu tun, was du sagst. Ich weiß, ich werde dir noch viel Ärger bereiten, Jesus. Ich werde dir noch viele Schwierigkeiten machen mit meinem Leben. Aber ich danke dir, dass du Geduld mit mir hast und dass du mir vergeben wirst. Ich vertraue mich dir an. Haben Sie das schon mal so zu Jesus gesagt? Sie können damit heute beginnen. Und dann bleibt eine letzte Frage. Jemand könnte sagen, warum ist das so wichtig? Warum muss man so viel darüber nachdenken? Warum muss man so viel Wind machen um diese Frage? Die Antwort ist ziemlich einfach. Jesus hat gesagt, es geht um nicht weniger als um Himmel oder Hölle. Es geht um alles oder nichts. Es geht darum, ob Sie ewig mit Gott oder ewig ohne Gott leben wollen. Es geht darum, ob Ihr Leben, Jesus hat das knallhart, völlig deutlich gesagt, in der Verdammnis verbringen werden, fern von Gott oder bei ihm und mit all denen, die an ihn geglaubt haben. Und damit schließt sich der Kreis. Am Anfang hatten wir gesagt, was muss sein, damit einer sein Leben nicht verpasst? Und die Antwort ist ganz klar. Sie lautet, damit er sein Leben nicht verpasst, muss er bei Gott ankommen. Wenn einer sein Leben nicht verpassen will, muss er Jesus Christus als seinen Herrn und Retter kennenlernen. Muss er die Vergebung seiner Sünden annehmen. Muss er ein Bürger werden mit Wohnrecht im Himmel. Muss er schlichtweg Christ werden. Wenn das geschehen ist, sind sie am Ziel angekommen. Hier reagieren dann viele empört und sagen, wie kann Gott das zulassen, dass Menschen überhaupt in die Hölle kommen? Wie kann Gott das überhaupt übers Herz bringen, dass Menschen auf ewig verloren gehen? Ich bitte Sie, eines zu bedenken. Nehmen wir an, da ist jemand am Verhungern. Und ein anderer kommt und reicht ihm das Brot und sagt, nimm, greif zu, du musst nicht verhungern. Und er sagt, nein, ich will nicht essen. Dann hat der Verhungernde kein moralisches Recht, sich zu beklagen. Da ist jemand am Verhungern und viele Menschen sind geistlich am Verhungern ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Aber Gott reicht uns sein Brot, Gott kommt uns entgegen, zum Beispiel durch die Bibel, vielleicht durch eine Predigt wie heute, durch ein Lied, das sich ihn einprägt und sich nicht mehr loslässt. Gott kommt und sagt, ich reiche dir mein Brot. Ich biete dir das Beste an, was ich habe, meinen einzigen Sohn Jesus Christus, der auch für dich sein Leben geopfert hat und auferstanden ist. Und wer das hört und wer trotzdem ablehnt, der hat kein moralisches Recht, sich über Gott zu beklagen. Der hat kein moralisches Recht, sich zu beschweren, wenn er in der Hölle endet. Und darum hat Paulus sein ganzes Herzblut reingesetzt, diese Wahrheit von Jesus Christus deutlich mit klaren Argumenten, mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Ernst den Menschen zu sagen. Ich komme zum Schluss. Wenn man beim Fußball knapp die Meisterschaft verpasst, dann ist das ärgerlich, aber nicht schlimm. Es fehlt nicht viel. Selbst wenn jemand knapp durchs Examen durchfallen sollte, es fehlt nicht viel, vielleicht 2 Punkte, dann ist das persönlich schwer, aber es ließe sich reparieren. Wenn aber jemand knapp vor dem Christwerden stehen bleibt, dann ist das furchtbar, weil er dann nämlich sein ewiges Heil, sein ewiges Leben weggeworfen hätte. Und darum kann ich nur mit Paulus von ganzem Herzen sagen, ich wünschte vor Gott, dass alle, die mich heute hören, Christen werden. Amen.